Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Jede Podcast-Folge ist eine Episode aus der Serie des Making-of einer Podcast-Ikone. Mit diesem Hip-Hop-Zitat in Anlehnung an den Rap-Künstler, den mein heutiger Gast im Real Talk, Okan Elibol von Eli de Fee, nennt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein wenig verschnupft und liege auch mehrheitlich flach, wie auch, so hörte ich, das gesamte Team von Stefan Schimming. Erstmal gute Genesung an der Stelle und vielen, vielen Dank an Marc, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge zu mastern und zu schneiden. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, von wem oder in Anlehnung an welchen Rapper das Eingangs-Hip-Hop-Zitat war, dann müsst ihr auf jeden Fall den Real Talk mit Okan hören. Dort erläutert er nämlich in der Kategorie Props, welche Lieder ihn besonders inspirieren, und dort ist ein Hip-Hop-Lied dabei. Aber ihr solltet euch auch vor allem den Real Talk anhören, weil Okan das Franchise-System Eli de Fee vorstellt. Eli de Fee ist ein junges Franchise-System im Bereich der Betreuung von Senioren. Und es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Alternative, vor allem auch für Quereinsteiger, in diesen Bereich reinzugehen. Wieso, weshalb, warum, erklärt Okan im Real Talk unter der Rubrik, was eigentlich die Aufgabengebiete eines Eli de Fee Franchise-Partners sind. Und in diesem Zusammenhang fand ich eine Aussage sehr spannend, war auch erst etwas irritiert, als ich ihn fragte, was denn er so für Profile sucht, die erfolgreiche Eli de Fee Franchise-Partner werden. Da sagte er, er sucht am liebsten den faulen Unternehmer. Und was er genau darunter versteht, verrät er im Real Talk. Und ebenso spannend ist die Antwort auf die Frage, warum der Franchise-Geber eine eigene IT-Abteilung besitzt. Jetzt erst einmal viel Spaß mit dem Real Talk mit Okan und wir hören uns dann im Auto nochmal ganz kurz wieder.
Eli de Fee Seniorendienst, das ist im Ganzen, aber oft wird es einfach nur als Eli de Fee bezeichnet. Ist ein Familienunternehmen. Meine Mutter hat es gegründet. Also die Kurzfassung, die Langfassung gibt es im Extra-Podcast, aber die Kurzfassung ist praktisch, meine Mutter hat es damals aus dem Ehrenamt gegründet. Und
wann war das?
Das war so um das Jahr 2007. Man kann nicht genau ein Datum festlegen. 2007 war dann die Gewerbeanmeldung, weil dann irgendwann das Ganze offiziell gemacht wurde. Ja,
wie gesagt, so typisch halt, deutsch. Ne? Wann wurde gegründet, wird immer die Gewerbeanmeldung.
Ja, muss man halt. Ja. Ne? Weil es, wie gesagt, das war halt so aus dem Ehrenamt raus. Und dann muss man halt irgendwann mal sagen, okay, jetzt ist das alles ein bisschen, da fließen vielleicht jetzt ein paar Euros und das ist nicht mehr alles nur Hobby. Das muss auch irgendwie alles finanziert werden. Und dann muss halt die Gewerbeanmeldung her. Und das ist so um das Jahr 2007. Ja, und das lief dann erstmal die ersten Jahre halt ganz klassisch als One-Man-Show. Oder One-Woman-Show. Meine Mutter hat das praktisch als Hobby betrieben, hat da ihre 2-3 Senioren gehabt, wo sie für Einkaufen gegangen ist und geputzt hat und sich mit den Leuten unterhalten hat und so ein bisschen Gedächtnistraining gemacht hat. Einfach so ein bisschen versuchen, die Leute zu unterstützen in den Bereichen, die halt nicht die Pflege betreffen. Das heißt, wir sind kein klassischer Pflegedienst, sondern ein Seniorendienst, der Menschen halt in den Bereichen unterstützt, halt Hauswirtschaft, Unterhaltung, Begleitung zum Beispiel zu Ärzten oder zum Einkaufen. Und ja, das lief die ersten 7 Jahre praktisch so als One-Woman-Show. Das heißt, so bis zum Jahr 2014 war es dann praktisch ja nur die Betreuung von den ja, 2, 3, vielleicht mal in der Spitze 5 Kunden.
Das war ja auch hier in Bochum,
wo ja, wir genau gerade sitzen. Alles ja, genau, alles in Bochum. Okay. Ja, und dann kam irgendwann jemand, da gab es so einen kollegialen Austausch von der Stadt Bochum, beziehungsweise der Alzheimer Gesellschaft hier in Bochum. Und da gab es noch ein paar andere Muttis, die das auch, ja, so wie meine Mutter gemacht haben. Und ja, dann gab es so eine Art Pilotprojekt von dem Bundesland NRW als ja, erstes ja, Bundesland, was praktisch eine gesetzliche Regelung ins Laufen gebracht hat, dass praktisch auch Dienste, die jetzt nicht auf einem Niveau, also in der Fachsprache hieß es damals niederschwellige Dienstleistungen, ja auch mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Das heißt, vorher war es nur möglich für richtige Pflegedienste praktisch mit den Krankenkassen abzurechnen oder ein stationäres Heim. Ja, wenn man der Gesetzgeber unterscheidet da zwischen ambulant und stationär. Also stationär sind praktisch Heime oder Krankenhäuser, das ist sozusagen stationär. Und ein Pflegedienst, also das, was die meisten von euch jetzt kennen, was man so auf der Straße sieht, diese kleinen Flitzer, wo dann irgendwie Herzblatt-Pflegedienst oder Caritas-Diakonie, die fahren halt zu den Menschen nach Hause und diese Menschen wohnen dann sozusagen noch in ihren eigenen 4 Wänden. Das ist ambulant. Ja, und dann wurde die Regelung als Pilotprojekt gestartet, dass niederschwellig anerkannte Dienste, so hat sich das damals genannt, mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Dafür musste man dann 2, 3 ja, Kriterien erfüllen. Man musste das dann bei der Landesregierung, für uns in Bochum war das damals Düsseldorf, die waren zuständig dafür, muss man das dann beantragen. Da hat man dann nach Hause so einen riesen Stapel Bürokratie bekommen mit tausenden Fragen und da muss man irgendwie ein Führungszeugnis abgeben, einen Kurs machen beim Deutschen Roten Kreuz. Und auch so 2, 3 Kleinigkeiten.
Darf ich mal gerade fragen, da war deine Mutter aber schon aktiv? Das heißt, hat die vor direkt dann mit den
Genau, davor war das halt abgerechnet. War das halt wie so ein Ehrenamt. Manchmal hat sie es dann so gemacht, halt einfach so zur Unterstützung, wie so eine Art Nachbarschaftshilfe. Mhm. So ist sie da ja auch reingerutscht. Und dann gab es da ein paar, die haben dann vielleicht einen 10er oder sowas gegeben. Aber das war jetzt nicht, dass meine Mama richtig gedacht hat, das ist jetzt die unternehmerische Idee. Also sie hat sich ja jetzt nicht gedacht, boah, das ist jetzt das Millionengeschäft. Sondern es war eher so ein Hobby und Ehrenamt. Und ja, dann mit der Zeit hat sich das entwickelt. Also ja, dann ist es irgendwie dann dazu gekommen. Und dann hat sie schon gesagt, okay, jetzt nehme ich das ein bisschen ernster und Gewerbe anmelden und so und ein bisschen Gedanken machen und dann einen Flyer erstellen lassen. Dann war irgendwie noch ein Nachbar, der hat dann gesagt, ja, komm, ich erstelle dir mal einen Flyer. Und ja, so ist dann das eine zum anderen gekommen. Aber halt alles mit den Jahren. Mhm. Und dann kam so ums Jahr 2014, 15 kam halt, wie gesagt, diese gesetzliche Änderung und dann ist es explodiert. Also dann war es wirklich so, dass viele Senioren sich gemeldet haben, weil dann konnte man ja auch wirklich damit werben und sagen, kostenfreie Betreuung oder kostenfrei oder kostenlose. Wir haben dann immer so ein bisschen auch mit den Wörtern gespielt und haben dann Zeitungsanzeigen gemacht. Also ganz klassisch, damals hat das noch sehr, sehr, oder funktioniert heute auch noch gut, aber damals hat das extrem gut funktioniert. Ja, und dann haben die Leute sich scharenweise gemeldet und haben gesagt, hier können Sie auch, Eli, kannst du auch zu mir kommen und ja, daher kommt auch der Name, also wir heißen mit Familiennamen Eliboll. Und Eli ist so die Abkürzung, weil für die meisten Leute war das dann meine Mutter praktisch Eli, die Elli, meine Fee, Elli-Fee. Und irgendwie ist das dann so ein bisschen entstanden durch den Spitznamen, also der Spitzname Eli und dann Elli die Fee. Und dann, ja, Mundpropaganda, hier, ich habe noch eine Nachbarin, kannst du da auch kommen, Eli? Und dann hier, Elli hier, Elli da. Ja, und dann musste meine Mama irgendwann ihre Freundin fragen, hey, kannst du mich noch unterstützen? Ich schaffe das nicht. Ich habe da 2 Kunden gleichzeitig. Der eine muss zum Arzt und der andere muss das und hier. Und dann ist sie eingesprungen, die Freundin. Und dann kam nochmal ein Einsatz. Und irgendwann musste sie die Freundin dann auch auf 450 Euro anmelden. Oder ich glaube, damals waren es 400 Euro. Der hat diesen klassischen Minijob. Und dann kam noch eine Freundin dazu und noch eine. Und ja, so ist das dann alles ein bisschen größer geworden. Aber halt alles auch noch auf seiner sehr, ja, einfachen Variante, sage ich mal. Das lief auch damals alles noch bei uns aus dem Wohnzimmer raus. Und zu der Zeit habe ich dann gerade Abi gemacht. Das heißt, ja, so 2014, genau, habe ich Abitur gerade beendet. In der Zeit davor, während des Abis, habe ich halt immer so Mama unterstützt beim Rechnung erstellen und ja, so einfache Sachen, weiß nicht, Schneeschippen im Winter, einkaufen gehen für die Senioren und ja, zum Arzt fahren, was man halt alles so machen muss, um ein bisschen Taschengeld sich zu Hause zu verdienen oder geduldet zu werden in seinem Zimmer, Aufenthaltsrecht im Kinderzimmer zu bekommen, muss man halt auch natürlich den Familienbetrieb so ein bisschen unterstützen. Und so bin ich im Grunde dazugekommen. Also praktisch einfach in die Firma reingeboren und man muss halt einfach dann helfen und unterstützen. Das war dann einfach so, das hat man auch nicht groß entschieden, sondern hat einfach Mama gesagt, so, dann und dann bist du da. Und mein großer Bruder, der musste dann auch natürlich mithelfen. Und ja, im Winter mussten wir dann mit der ganzen Familie, Mama, Papa, mein Bruder, ich, dann alle zusammen Schneeschippen gehen und ja, so.
Ja, und um nicht zu viel jetzt vorwegzunehmen, aber ja. Wann kam dann der erste Franchise-Nehmer oder seit wann ist es ein Franchise-System?
Ja, das. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift, sorry. Also 2014, 15 war dann halt dieser Umstieg, dass man das auf einmal explodiert ist dadurch, dass es halt für die Kunden kostenfrei wurde. Und dann haben wir erstmal richtig Gas gegeben. Das heißt, ich bin dann auch, ich habe nebenbei noch sozusagen studiert. Ich war Mensch mit Economics an der Ruhr-Uni, also das BWL und VWL. Habe das angefangen zu studieren und habe sozusagen dann versucht, das, was ich jeden Tag in den Vorlesungen lerne, anzuwenden und habe dann so ein bisschen halt im Büro, oder was heißt bisschen, ich habe immer im Büro halt schon gearbeitet und habe dann immer mehr da gemacht. Und dann ist es halt sehr stark gewachsen und ja, dann haben wir erstmal selber für uns Gas gegeben. Ne? Das waren dann erstmal 3 Kunden, dann irgendwie ein paar Wochen später gefühlt 30 und so ist das dann wirklich explodiert. Und so war es dann auch mit den Mitarbeitern. Und wir mussten dann irgendwann wirklich ein Büro suchen, weil das war immer noch aus dem Wohnzimmer. Das heißt, selbst als wir schon 20 Mitarbeiter haben, sind die 20 Mitarbeiter dann noch bei uns durchs Wohnzimmer gelaufen. An meinem Papa vorbei, der gerade aus dem Stahlwerk kam, nach seiner Nachtschicht dann noch da vom Fernseher gepennt hat. Ja, an ihm vorbei und dann kurz Zettel abgegeben und Stundenzettel und Lohnabrechnung, da alles sehr, sehr abenteuerlich. Und dann haben wir hier das Büro, wo wir auch gerade sitzen, in Bochum. Das ist jetzt praktisch die Franchise-Zentrale. Ein alter Schlecker, den haben wir dann sozusagen kernsaniert. Hier ja sehr, sehr hübsch gemacht. Und dann kam noch ein Standort dazu in Herne. Das heißt, das ist die Nachbarstadt von Bochum. Und hier haben wir dann noch Gelsenkirchen dazu genommen. Das sind sozusagen auch eine weitere bekannte Ruhrpott-Metropole, in der wir dann ja viele, viele Kunden schnell aufnehmen konnten. Und dann war halt eigentlich der Plan, erstmal selber weiter zu wachsen. Also die Vision von mir war dann ganz klar, dass ich gesagt habe, bis 2030 möchte ich deutschlandweit Senioren vor der Vereinsamung bewahren. Das war so der die Marschrichtung, die ich dann vorgegeben habe. In der Zwischenzeit ist dann auch meine Mama dann immer weiter sozusagen in den Hintergrund gerückt und hat mir das Zepter übergeben und hat gesagt, so Junge, du machst das hier auch ganz professionell, weil ich dann auch war, ja, wir müssen jetzt eine GmbH gründen und wir müssen das machen. Und ich bin dann so ein bisschen nach vorne geprescht und wir müssen das machen und ich habe gelernt das und ich habe gelesen hier und habe dann viele, viele wilde Ideen mitgebracht und meine Mama war dann auch schon ganz froh, dass ich das dann so ein bisschen übernehme, weil, wie gesagt, sie ist da so ein bisschen reingerutscht aus dem Hobby und ja, dann bin ich da so, ich glaube so ab 2017 habe ich das dann, glaube ich, komplett alleine. Nee, 2017 war noch das Jahr, wo wir es zusammen gemacht haben. Ich war dann halt die meiste Zeit in Herne und habe Herne und Gelsenkirchen aufgebaut und sie das hier in Bochum. Und dann ab 18 ist sie dann komplett raus und dann habe ich alle 3 Standorte gehabt, habe eine GmbH gegründet zum 1.4.2018 und ja, hatte eigentlich den Plan erstmal Standort für Standort aufzubauen. Das heißt, ich hatte dann gesagt, als nächstes mache ich Essen oder Dortmund, das sind halt auch nochmal 2 Nachbarstädte und wusste dann gehe ich vielleicht noch nach Hattingen, dann gehe ich nach Bottrop, Duisburg und versuche mich so vom Ruhrgebiet nach und nach vorzuarbeiten. Und mein Vorbild war damals Karl und Theo Albrecht, besser bekannt als die Aldi-Brüder, die auch nicht weit entfernt hier von Bochum wohnen, also in Essen. Und hatte dann ein Foto von denen, eins der wenigen Fotos, die es von denen gibt, bei mir in der Wohnung aufgehangen. Und habe die jeden Tag dann gesehen und gesagt hat, oh, so wie Aldi es heute überall gibt, will ich auch, dass Aldi-Fee überall gibt. Und ja, war das erstmal die Richtung. Um jetzt endlich auf deine Frage zu beantworten nach meinem stundenlangen Monolog. Wir haben dann gemerkt, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Filiale zu Filiale. Seniorenbetreuung ist am Ende People's Business. die Menschen, die wir betreuen, das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Geschäft, was auf Vertrauen basiert. Und die Mitarbeiter müssen halt auch sehr, sehr empathisch den Menschen gegenüber sein. Ne, das ist keine Fließbandarbeit, aber der Schlagmensch, der diesen Job macht, der muss schon wirklich mit Herzblut dabei sein. Und diese Menschen zu führen, ist auch eine Kunst für sich. Ich habe selber gemerkt, mit 3 Standorten geht das noch. Aber wenn ich jetzt Standort 4, 5, 6, 10, 30 aufmache, werde ich das nicht in der Qualität hinbekommen, wie ich mir das wünsche. Und dann war halt die Frage, okay, woran liegt das denn oder was brauche ich? Und ich habe erkannt, auch durch viele Beobachtungen, die ich bei anderen Unternehmern gesehen habe oder Geschäftsmodellen, man kann am Ende den Lebensmitteleinzelhandel, also sprich Aldi, nicht vergleichen mit einem Seniorendienst, da gibt es halt einfach Unterschiede. Und ich sag mal, so Gastronomie, wo du dich ja auch sehr gut auskennst, Thorsten, ist halt auch People's Business. Und da erkennt man ja auch sehr gut, dass auch, sage ich mal, so die Koryphäe McDonald's auch eigentlich ein tolles Konzept, oder nicht eigentlich, ist ja ein tolles Konzept, aber es hat ja auch im Franchise funktioniert besser als mit Eigenbetrieben. Und ja, das war dann so die Hypothese, die ich aufgestellt habe und gesagt habe, so glaube ich, dass das besser funktioniert. Und dann haben wir uns entschieden, 2020 zu sagen, wir probieren das Ganze mit Franchise. Oder nee, Ende 2019 haben wir uns dann entschieden, wir versuchen das ganze Thema Franchise. Und dann kam Corona Anfang 2020. Das hat sich dann alles natürlich nochmal ein bisschen verschoben. Ja, und dann kam es zum 1.3.2021, unser erster Franchise-Nehmer in Dortmund. So, habe ich deine Frage beantwortet.
Ja, sehr schön. Da kannst du gleich anschließen. Wie sieht denn so ein typisches Aufgabenfeld von einem Franchise-Partner aus? Also ich erlebe es ja ganz häufig im Franchising, habe ich wahrscheinlich schon jetzt dutzende Male in diesem Podcast gesagt, dass viele, die sich für Franchise interessieren und für eine Franchise-Partnerschaft interessieren, sehr stark über das Endkundenmodell kommen.
Ja.
Und aber häufig vergessen, was eigentlich vielleicht das Franchise-Geschäftsmodell ist. Also was habe ich tatsächlich für eine Aufgabe als Elidefee-Franchise-Partner?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Es wirklich, es trifft den Nagel auf den Kopf. Das, was wir brauchen, sind praktisch ja faule Menschen, weil es ist jetzt, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, okay. Aber wir brauchen...
Ruhig unterschreiben.
Ja. Nein, es ist... Wir erleben es ja hier, wir haben ja viele, viele Interessenten und wir merken ja wirklich, dass manche dann auch, das ist Mineralwasser und das andere ist still. Der Thorsten nimmt sich hier gerade Wasser. Du musst es näher ans Mikro. Genau, halt's bitte näher ans Mikro. Klar. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, was brauchen wir? Wir brauchen faule Menschen, weil die Kerntätigkeit eines Franchise-Nehmers ist am Ende nicht die Betreuung selber machen. Also man kann nicht als Franchise-Nehmer jetzt hingehen und sagen, ich betreue jetzt diese Kunden selber und fahre da jetzt einen nach dem anderen ab. Das wird nicht funktionieren. Wir gehen, unsere Einsätze finden ja mindestens 1,5 Stunden statt. Das heißt, wenn wir jetzt zu einem Kunden fahren, ganz wichtig, wir haben keine Patienten, weil wir nicht pflegen, sondern wir sprechen bei uns vom Kunden. Wenn man jetzt zu einem Kunden fährt, ist der Einsatz die Mindestdauer 1,5 Stunden. Und wenn man sich das dann hochrechnet, wie viele Kunden will man da machen am Tag? Also der Tag hat am Ende auch nur 16 Arbeitsstunden. Das wird nicht funktionieren. Oder maximal 16 Arbeitsstunden bei uns. Ein Franchise-Nehmer arbeitet bei uns nicht 16 Stunden. Das ist eher Richtung 8. Und da muss man eher dann schauen, dass man den Hebel in der Skalierung hinkriegt. Das heißt, ich sitze im Büro, organisiere das Ganze und stelle Mitarbeiter ein, also sprich Betreuungskräfte, die dann zu unseren Kunden fahren oder zu seinen Kunden dann fahren. Und man muss dann praktisch im Büro schauen, dass man immer die Waage hält zwischen Kunden und Betreuungskräfte. Denn bei uns ist halt der Flaschenhals sind nicht die Kunden, weil Kunden gibt es genug. Oder mehr als genug. Wir haben viele, viele Millionen vereinsamte Menschen in Deutschland, die alle praktisch darauf warten, dass in der nächsten Stadt jetzt der nächste Elidefee aufmacht und die oder ein anderer Dienst. Ne? Also der Kuchen ist groß genug, wirklich. Und da muss man halt gucken, dass man Mitarbeiter einstellt und gleichzeitig natürlich immer wieder Kunden bekommt. Ne? Also man muss immer die Waage halten. Wenn ich Mitarbeiter einstelle, der hat dann so seine 10, 15, je nachdem, ob das jetzt Minijobber ist, Teilzeitkraft oder Vollzeit, aber der hat dann seine 5 bis 30 Kunden. Wenn ich jetzt einen einstelle, Vollzeit, dann braucht er erstmal Kunden. Ne, weil die werden ja stundenbasiert bezahlt. Und das heißt, ich bin die meiste Zeit erstmal damit beschäftigt, das in der Waage zu halten. Das heißt, Mitarbeiter einstellen, Kunden finden oder Kunden aufnehmen. Ne, die Kunden rufen ja an und wollen Kunden werden. Wenn man dann alles, wenn man alle Marketing To-Dos so erledigt hat, wie wir das vorgeben, dann ist es praktisch, ja, dass man ganz Zeit die Waage von diesen beiden hält. Mittelfristig stellt man dafür dann auch Führungskräfte ein. Das heißt, das ist nicht das Endgame, jetzt einfach zu sagen, ich sitze im Büro und mache die ganze Zeit Dispo, also ne, Einsätze koordinieren zwischen Betreuungskräften und Kunden und stelle dann munter Mitarbeiter ein und Kunden, sondern auch dafür stellt man dann irgendwann Bürokräfte ein und entwickelt sich praktisch vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und das ist, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, der Grund, warum wir sagen, wir brauchen da auch in gewisser Weise so faule Leute, weil wenn wir nur die haben, die nur auf den, die sagen, oh, nur mit Herzblut dabei sind und die das Unternehmerin, also Herzblut, keine Frage, das ist die Grundvoraussetzung, das müssen die auf jeden Fall mitbringen. Aber wenn jetzt jemand sagt, nur das Herzblut dabei hat und das Unternehmerische gar nicht versteht, der kann keinen erfolgreichen Franchise-Betrieb bei uns machen. Der kann bestimmt einen kleinen Seniorendienst führen, auch ganz erfolgreich, keine Frage. Also so ähnlich wie meine Mama das dann auch gemacht hat, mit ja so ein bisschen mit noch ab und zu selber betreuen und alles so, sage ich mal, als One-Man-Show oder One-Woman-Show zu machen, das wird dann funktionieren. Aber wir suchen wirklich Franchise-Nehmer, die einen Betrieb, ein Unternehmen aufbauen und Unternehmer sind. Das heißt, ich fange erstmal an, selber die Kunden aufzunehmen und das zu koordinieren mit den Betreuungskräften. Und dann fange ich an, eine Management-Ebene, also eine zweite Führungsebene aufzubauen von Mitarbeitern, die dann, weiß nicht, je nachdem. Das Schöne ist, denke ich, bei einem Seniorendienst, dass man halt selber aussuchen kann, was man einstellt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, meine Stärken sind eher vertrieblich, dann stelle ich natürlich jemanden ein, der mich in der Buchhaltung, ja, Buchhaltung unterstützt. Ich sag mal, am Anfang muss man versuchen, die Schwächen abzugeben, später die Stärken, was dann viel schwieriger ist. Aber am Anfang, sag ich mal, gibt man die Schwächen ab. Das heißt, wenn ich eher so der Buchhaltungstyp ist, dann stelle ich vielleicht einen für den Vertrieb ein oder halt fürs Telefon und dann versucht man irgendwann alle Bereiche abzugeben. Das heißt, Telefon ist halt ein Bereich, den unterschätzen viele unserer Interessenten oft, wenn die hier sind, also unsere Franchise-Interessenten, die sind sehr überrascht, wie viel Telefon wir haben. Also alte Leute, sage ich mal, die schreiben keine E-Mails, die kommen auch nicht ins Büro, das hat man auch nicht, sondern die nehmen den Hörer in die Hand und rufen an und haben dann alle möglichen Belange und da muss man sozusagen immer dran gehen, denn die hören auch nicht auf anzurufen. Also bei denen, wenn die anrufen und man geht nicht dran, dann rufen die nochmal an. Und dann rufen die nochmal an, dann rufen die nochmal an, bis man reingeht.
Ja, du hast gerade so schön gesagt, also ihr sucht auf jeden Fall schon mal Menschen, die den Entwicklungsschritt machen vom Selbstständigen zum Unternehmer hin.
Definitiv.
Ist dann auch ein Entwicklungsschritt gewünscht, dass die dann perspektivisch auch mehrere Standorte machen?
Definitiv. Also es ist mein Wunsch. Ich kann natürlich keinen Franchise-Nehmer zu seinem Glück zwingen. Ne, ich bin selber Vollblut-Unternehmer und ich liebe das Unternehmertum. Ich respektiere aber natürlich auch, wenn da vielleicht jemand ist, der einen Standort hat und sagt, oh, ich gehe da total auf und das macht mich glücklich und das ist so das, was mir Spaß macht. Das macht keinen Sinn, da jemanden in etwas zu pressen oder zu etwas zu zwingen, wo er dann nicht mehr Erfüllung hat. Weil die Aufgaben werden dann anders. Wenn ich jetzt einen Standort habe, da bin ich ganz anders mit meinen, oder da habe ich andere Aufgaben, als wie wenn ich jetzt anfange, 2, 3 Standorte. Ne? Dann das wären ganz neue Aufgaben und das muss einem bewusst sein, wenn man sozusagen bei uns Franchise-Nehmer, aber das sind auch Dinge, die kommuniziert man offen. Ne? Das heißt, man geht auch bewusst hin in Gesprächen und sagt immer, wenn du jetzt einen zweiten Standort machst, was für uns toll ist, weil du machst das hier ganz super, du bist erfolgreich und das funktioniert alles, dann sei dir aber auch bewusst, deine Aufgaben werden sich verändern. Das muss man einfach nur offen kommunizieren. Und wenn dann einer sagt, und das hatten wir auch schon, oh, okay, das war mir gar nicht so bewusst, dankeschön, dass du das so sagst, vielleicht warten wir damit noch ein halbes Jahr, dann ist das eher für mich ein sehr, sehr positives Zeichen, weil das zeigt ja, der Gegenüber ist so reflektiert, dass er das versteht und sagt, okay, vielleicht baue ich dann erstmal hier den einen Standort komplett auf und baue erstmal hier ein Team auf im Standort 1, bevor ich dann Standort 2 öffne und dann Standort 1 mir wieder wegbricht, weil ich dann irgendwie da Brände löschen muss. Und dann ist ja nicht der Sinn, dann Feuerwehr zu spielen und die ganze Zeit zwischen den Standorten zu springen.
Ja, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Standorten sprechen, dann ist es ja tatsächlich auch ein physischer Bürostandort, der da eröffnet wird. Was habt ihr für Gebiete? Sind das immer Städtegebiete oder können das auch mal mehrere Städte sein?
Ja, klar. Wir haben ja jetzt beispielsweise unsere Franchise-Nehmer in Witten. Das sind drei Städte, das sind zwei Franchise-Nehmer, die das zusammen machen. Und die haben sozusagen drei Städte in einem genommen. Das ist Witten, Wetter und Herdecke. Das passt, weil das Städte sind, die haben sozusagen fließende Grenzen. Da ist ein Haus sozusagen Witten und das nächste ist dann Herdecke, weil die so eng eng aneinander liegen. Die gehören auch zu einem Kreis, also das ist der Ennepe-Ruhr-Kreis. Mhm. Und dort gibt es noch ein paar andere Städte, ich glaube noch so 8 weitere kleine Städtchen. Aber das hat sich dann nicht gelohnt, die alle mitzunehmen, sondern diese drei, speziell Witten, Wetter, Herdecke, die passen halt, weil sie sehr eng sind, sehr gut verbunden sind mit den Straßen und Autobahnen, gut zu erreichen sind. Da hat es einfach Sinn gemacht, die drei in einem Paket zu nehmen. Und das ist gar kein Thema. Also wir unterstützen auch unsere Franchise-Interessenten dabei, wenn die hier hinkommen und sagen, ja, ich hätte gerne die Stadt oder die. Und manche kommen dann auch manchmal mit einem ganzen Kreis und die sagen dann, ja, ich hätte gerne den Kreis Mettmann. Und dann erklären wir denen, hey, das hört sich erstmal ganz gut an für dich, weil da kommt man fast auf 500.000 Einwohner. Aber zwischen oben Fellbad, also ganz oben von Kreis Mettmann, ist Fellbad bis ganz unten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Stadt das war, ist auch egal, da liegen, glaube ich, 55 Autominuten. Das heißt, wenn ich da einen Kunden ab- und runterfahre, und dann erstmal 55 Minuten fahren, das lohnt sich. Das wird nicht funktionieren. Das wird wirtschaftlich auch nicht funktionieren. Denn Senioren denken auch sehr stark in Städten. Deswegen ist unser Franchise-System auch also die Exklusivgebiete, die wir vergeben, sind immer stadtbasiert. Ich sag mal, im Fitnessbereich oder in der Gastronomie spricht man ja immer so von so einem Radius. Verbessere mich,
wenn
ich
falsch. Ja, genau. Ja.
Aber bei uns gibt es keinen Radius, sondern wir sprechen immer von der Stadt. Ne? Das heißt, wir haben das auch sehr stark selber gemerkt, als wir dann zum Beispiel den Standort in Gelsenkirchen eröffnet haben. Und dann hatten wir dort ein Büro und hatten dann auch eine Adresse und eine Telefonnummer. Die Zahlen sind direkt explodiert an Leuten, die anrufen. Nicht, weil sie die Filiale gesehen haben, sondern weil sie dann auf dem Flyer gesehen haben, oh, da gibt es ja auch eine Gelsenkirchener Vorwahl. Also ich sag mal, ältere Menschen, die haben auch noch sehr starken Bezug zu Vorwahlen. Also die sehen dann, okay, das ist eine Bochumer Vorwahl. Und zum Beispiel in der Stadt, die Stadt Bochum ist ein gutes Beispiel. Die war mal früher getrennt. Also es gab Bochum und Wattenscheid. Wattenscheid wurde dann irgendwann sozusagen eingegliedert und dann wurde die Stadt so gesagt, hier Wattenscheid, ihr seid keine eigene Stadt mehr, sondern ihr seid nur noch ein Stadtteil und gehört jetzt zu Bochum. Aber Menschen, die in Wattenscheid wohnen, haben noch die alte Vorwahl, die vom Wattenscheid. Und manchmal rufen dann Menschen aus Bochum-Wattenscheid an, die sind dann auch, sage ich mal, über 80 und fragen dann, kommen sie auch nach Wattenscheid? Man denkt, ja, das gehört ja zu Bochum, natürlich kommen wir auch nach Wattenscheid, aber so natürlich, wie ich damals mit meinen 18 Jahren das dachte, ist es anscheinend nicht. Und deswegen sind unsere Gebiete immer exklusiv für Städte. Aber um auf deine Frage zu beantworten, man kann, wenn man möchte, auch mehrere Städte nehmen. Was aber nicht funktioniert, ist eine halbe Stadt zu nehmen oder eine Dreiviertelstadt.
Ja, okay. Ja.
Aber, das muss ich auch noch sagen, wenn man eine extrem große Stadt hätte, wie beispielsweise Köln oder Hamburg, Berlin, da wären wir dann natürlich bereit, darüber zu sprechen, dass man sagt, okay, aber das sind jetzt die Ausnahmen, ne? Die meisten deutschen Städte gehören nicht dazu. Wir haben, glaube ich, wir haben dann eine Liste, 699 Städte gibt es in Deutschland und davon sind ja eine Handvoll, vier, glaube ich, haben die Millionengrenze und da das jetzt zu vernachlässigen. Also für die ganz, ganz Großen, da werden wir dann wahrscheinlich mehrere nehmen oder jemanden, der direkt dann, wenn er Köln nimmt, dann muss er direkt 4, 5 Standorte auf einmal eröffnen oder Büros zumindest.
Ja, das wäre nicht meine Frage dann noch gewesen, ob in den Städten dann mehrere Bürostandorte geplant sind oder ein Bürostandort, wie viele Kunden kann der Vertrag oder wie groß ist das Gebiet an Einwohnern dann?
Am Ende des Tages ist ein Büro auch nur so ein Headquarter für die Betreuungskräfte. Die Betreuungskräfte selber kommen ja praktisch einmal im Monat ins Büro. Das heißt, am Ende des Monats kommen die ins Büro, geben ihre Stundenzettel ab, geben ihre Leistungsnachweise ab, die man ja benötigt zur Abrechnung mit der Krankenkasse und sind dann auch erstmal 30 Tage nicht mehr im Büro.
Okay.
Und dafür braucht man dann praktisch ein Büro und natürlich, um Bewerbungsgespräche zu führen. Kunden kommen sehr, sehr, sehr selten ins Büro und trotzdem ist fast jeden Tag einer im Büro, weil man fast jeden Tag Bewerbungsgespräche führt. Das heißt, man braucht schon ein Büro. Das ist auch eine Frage, die uns sehr, sehr oft gestellt wird. Kann ich das Ganze nicht im Homeoffice machen? Und wenn wir denen dann auch noch erklären, hier, wir haben nicht viel Kundenkontakt, dann sagen die, ach ja, erst recht, wenn ich doch keinen Kundenkontakt habe, dann sage ich, ja, aber du kannst nicht am Küchentisch jeden Tag Bewerbungsgespräche führen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man braucht ein Büro für Bewerbungsgespräche, für Betreuung, also für die Einstellung von Betreuungskräften. Und deswegen kann man auch aus einem Standort, unser Franchise-Nehmer beispielsweise aus Dortmund, der hat, obwohl Dortmund eine Riesenstadt ist, also 580.000 Einwohner, schafft er es, die ganze Stadt abzudecken mit einem Büro. Und wenn er es so weitergeht, so stark wie er wächst, wird er das auch weiterhin schaffen. Klar überlegt er sich, irgendwann einen zweiten Standort in Dortmund zu eröffnen, einfach um seinen Betreuungskräften so ein bisschen entgegenzukommen, damit die halt nicht so viel Kilometer fahren müssen, weil die freuen sich, sage ich mal.
Aber es heißt, die Betreuungskräfte starten quasi von ihrem Zuhause aus.
Genau. Das sind sozusagen, der erste Kunde ist dann immer Arbeitsweg. Wir zahlen den dann trotzdem. Aber im Grunde fahren die immer von zu Hause aus zu ihrem ersten Kunden und vom letzten Kunden dann nach Hause. Also beim Pflegedienst ist es nicht so. Da arbeiten die oft mit so Tourenplänen. Das heißt, die fahren erstmal in die Firma, holen da ihren auf Papier, also ausgedruckten, also man kann es total absurd, aber die, sag mal, 80% oder 90% der Pflegedienste arbeiten noch so, dass da wirklich ein Stundenplan ausgedruckt wird, Tourenplan. Und die Mitarbeiter müssen jeden Morgen ins Büro und holen den dann ab und fahren dann ihre Tour ab. Ne? Also, und dann, und
bei euch ist es digital?
Ja, alles digital. Wir setzen seit Jahren auf eine eigene IT-Abteilung. Ich hatte damals großes Glück, einfach dass durch Zufälle dann von der Mitarbeiterin, der Ehemann, da so ein bisschen angefangen hat, den Stein ins Rollen zu bringen. Aber es gibt einfach keine Software im Bereich Seniorenbetreuung. Es gibt viele, viele Softwareanbieter im Bereich Pflegedienste, ambulante Pflegedienste. Und wir haben ja auch eine große Schnittmenge. Wir betreuen ältere Herrschaften. Es wirkt von außen sehr, sehr ähnlich. Aber wenn man dann in die Tiefe geht, oder man braucht dann nicht mehr in die Tiefe gehen, aber es funktioniert einfach nicht. Wir können nicht mit Pflegedienstsoftware arbeiten. Und deswegen mussten wir einfach aus der Not raus unsere eigene Softwareabteilung aufbauen. Und heute haben wir eine Softwareabteilung mit 5 Mitarbeitern, die was Unglaubliches geschaffen haben. Also wir haben schon viele, viele unserer Franchise-Nehmer und auch Interessenten, die fallen vom Stuhl, wenn die Software sehen. Also wir haben wirklich auch Leute, die im Vertrieb gearbeitet haben, die mit großen Softwareanbietern, SAP, Salesforce und Co. gearbeitet haben, und die sagen, da können sich viele, viele eine dicke Scheibe abschneiden. Das sage ich jetzt nicht, um uns so zu loben. Ich kann dieses Lob auch gar nicht für mich nehmen, denn am Ende, ich bin kein Programmierer, sondern unsere erstklassigen Mitarbeiter haben das Ganze aufgebaut. Und das ist unglaublich, diese Software. Das ist auch schon unsere Secret Source, sage ich mal, ne? Das, was uns ausmacht, ist die Software. Ne? Also jetzt nicht nur für die Stundenpläne, noch für vieles, vieles mehr. Wir haben eine eigene App im App Store. Das ist, sage ich mal, das braucht man gar nicht mehr erwähnen. Das müsste für jedes Unternehmen heutzutage im Bereich Pflege oder auch ambulante Seniorenbetreuung der State of Art sein. Ne? Bei uns ist es jetzt seit Jahren, weil wir vielleicht auch einfach aus der Not raus mit groß geworden sind. Es ist der Standard. Auch unsere Akademie beispielsweise, wir bilden unsere Mitarbeiter selber aus und machen das Ganze online. Als dann Corona ausgebrochen ist, haben wir extrem viele Anfragen bekommen von Mitbewerbern. Weil, ich sag mal, in der Seniorenbetreuung ist es ein großes Miteinander. Das ist kein Gegeneinander, weil, wie gesagt, der Markt ist groß genug. Da haben mich viele, viele Unternehmerkollegen oder selbstständige Kollegen angesprochen. Hier, ihr habt doch so eine eigene Akademie und können unsere Mitarbeiter auch. Das ist ja schon, sage ich mal, auch ein großer Wettbewerbsvorteil dann gewesen, weil wir ja auch, als die ganzen Seminare ausgefallen sind, trotzdem unsere Mitarbeiter ausbilden konnten, weil es alles digital funktioniert mit einer App, wo die dann praktisch einen Online-Kurs machen, nachdem sozusagen nach jedem Kapitel werden Fragen gestellt, wo sichergestellt wird, dass diese Person auch wirklich den Kurs gemacht hat, weil das war damals von der Heimaufsicht die Grundvoraussetzung, dass dieser Kurs praktisch zertifiziert ist.
Und die Mitarbeiter bekommen dann auch so ein Zertifikat?
Ja, klar.
Die brauchen das dann auch, um tätig zu sein?
Genau. Man kann das Ganze berufsbegleitend machen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen eigenen Seniorendienst öffne, beispielsweise, ich habe das große Glück, dass ich jetzt Franchise-Nehmer bei LED Fee geworden bin, Und dann fange ich an, Mitarbeiter einzustellen. Und dann ist es halt einfach Tatsache, dass die meisten Bewerber halt diese Qualifizierung nicht haben. Naja, also es ist ja klar, das ist alles ein neues Feld. Und wenn das der Fall ist, dann kann man dem Bewerber dann einfach sagen, lieber Herr Bewerber oder liebe Frau Bewerber, ist es ja meistens bei uns, haben Sie denn die Qualifizierung nach Paragraph bla bla bla? Die meisten sagen natürlich, nein, habe ich nicht. Und dann sagt man, gar kein Thema, denn wir bei LEDFE können Sie ausbilden. Ist das für Sie okay, wenn Sie dann bei uns anfangen, dass Sie diesen Kurs machen? Und die meisten Bewerber sagen, also zu 99,9% sagen, ja klar, ich möchte ja einen Job, und sagen dann, ja, wie funktioniert das Ganze? Erklärt man das? Sobald Sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben, bekommen Sie Zugangsdaten für die App, und dort können Sie dann diesen Kurs machen, ganz bequem von zu Hause. Es ist kein Webinar, wo dann live einer sitzt, weil davon halte ich auch nichts. Es gibt auch einige Anbieter, die das so anbieten, wobei ich denke, das ist Schwachsinn, weil dann habe ich zwar die örtliche Komponente ausgeschaltet, indem ja jeder das per Handy machen kann, aber ich habe ja trotzdem eine zeitliche, das heißt, der Kurs, die Mitarbeiter müssen es dann trotzdem machen, wenn der Host das anbietet, das Seminar, und das ist Schwachsinn. Bei uns ist sozusagen die zeitliche und örtliche Variante einfach offen für die Mitarbeiterin. Und wir sehen das, wir kontrollieren natürlich auch, ob die das wirklich gemacht haben. Unsere App sieht dann auch, hat einer die Videos vorgespult, hat einer sich die wirklich angeguckt. Manchmal sieht man dann total wilde Zeiten, dass irgendwie einer um 3 Uhr morgens den ganzen Kurs da durchgezogen hat, wo man denkt, okay, wie steht dann die Person morgens auf mit irgendwie 2,5 Stunden Schlaf? Aber ja.
Ja, aber das ist ja ein Riesenvorteil auch für eure Franchise-Partner, weil das ja den vermeintlichen Engpass Personal ein bisschen reduziert, wenn man keine ausgebildeten Mitarbeiter braucht.
Total, total. Man darf ja nicht vergessen, wir haben grundsätzlich ja nicht die Verpflichtung, dass wir jetzt examinierte Altenpfleger beispielsweise einstellen müssen, ne? Also klar, gibt es auch ab und zu Leute, die aus der Pflege sich bei uns bewerben, weil sie sagen, ich bin in der Pflege einfach kaputt gegangen und bin auch kaputt geschrieben. Ich kann da einfach nicht mehr arbeiten, ich möchte das nicht mehr. Und mir liegen trotzdem Senioren am Herz und ich finde das ganz toll und ich liebe meinen Job eigentlich, aber das funktioniert so nicht mehr mit dem Druck und allem. Dann kommen die halt zu uns und arbeiten halt bei uns als Betreuungskräfte und sagen dann, ja, ich kann dann einfach putzen und einkaufen. Die hat man natürlich auch, die sind dann sozusagen überqualifiziert, aber die meisten sind es halt nicht. Und da ist es natürlich ein riesen, riesen, riesen Vorteil, wenn man dann einfach die Leute schon selber ausbilden kann. Ne, das haben, sage ich mal, die meisten, oder ich kenne keinen Mitbewerber, der selber sozusagen das anbietet, das stimmt schon. Kleiner unfairer Vorteil. Und
guter Vorteil für eure Franchise-Partner. Ja. Und ich glaube auch ganz wichtig für euch. Ich frage ja auch immer Franchise-Geber ganz gerne, was sie meinen, was so die Bindungselemente von ihrem Franchise-System sind. Ja. Da seid ihr ja wahrscheinlich mit der IT ganz, ganz weit vorne.
Ja, es sind so 2-3 Punkte sogar. Also ich finde, grundsätzlich muss jedes Franchise-System, jetzt nicht nur meins, sondern jedes sollte den Anspruch haben, dass ein Franchise-Nehmer dort ist, weil er überzeugt ist vom Konzept, nicht weil er irgendwie goldene Handschellen hat. Natürlich ist das für den Franchise-Geber ganz, ganz nice, wenn man denkt, okay, der kommt hier nicht mehr raus aus dem 10-Jahres-Vertrag, aber das kann es ja auch nicht sein. Ne? Man will ja eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, und da will man ja nicht irgendwie so einen Knebelvertrag haben, um den dann auf Biegen und Brechen zu halten. Weil andererseits funktioniert das eh nicht. Wenn einer unzufrieden ist und es nicht funktioniert, dann früher oder später, das wird nur zu Problemen führen. Dann habe ich lieber ein Franchise-System, wo ich sage, ich habe so viel Mehrwert, dass der Franchise-Nehmer unbedingt bleiben möchte. Und wenn er merkt, ey, der hat hier eine unglaublich gute Software, die sehr, 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 sehr umfangreich ist und alles der Konkurrenz meilenweit voraus ist. Also, und das ist bei uns der Fall. Wir müssen natürlich jeden Tag treten wir an und verbessern die und stellen weiterhin IT-Kräfte ein und machen und tun, damit der Abstand auch weiterhin so bleibt. Also wir können uns jetzt nicht auf die faule Haut legen, aber das sorgt dafür, dass dann Franchise-Nehmer hoffentlich in 5 oder 10 Jahren, wenn die Verträge dann auslaufen, immer noch sagen, hey, das ist ein geiles Konzept, ich bleibe hier, ich sehe den Mehrwert. Also das muss so sein, man muss die Leute einfach durch hohen Mehrwert einfach binden, sonst funktioniert eine Zusammenarbeit ähnlich. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, die IT, also das Programm, unsere Software, die beinhaltet ja sowohl die Abrechnungssoftware, mit der wir auch digital mit den Krankenkassen abrechnen können, da sind wir auch, sage ich mal, sehr, sehr außergewöhnlich, dass wir diese Wege gehen und mit den Krankenkassen da in Kontakt sind und da auch Pilotprojekte anschieben. Aber auch das Thema Ausbildung, also dass man das digital hat, das sind schon so zwei große. Und dann, wenn wir natürlich dann irgendwann den Traum verwirklicht haben und deutschlandweit aktiv sind, dann kommt nochmal der dritte Aspekt dazu und das ist dann die Marke. Ähnlich wie das jetzt so McDonald's oder sowas. Ne? Da kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt mein, nach Auslaufen des McDonald's-Vertrags mache ich jetzt meinen eigenen Burgerladen. Und das, also hast du jemals von einem gehört, der seinen McDonald's zugemacht hat und dann selber einen Burgerladen aufgemacht hat?
Zumindest in seltenen Fällen dann erfolgreich.
Ja.
Muss man ja mal sagen. Aber es gab ja bei anderen großen Franchise-Systemen, die hatten ja tatsächlich das Problem, dass die so Abwanderungstendenzen
und warum?
Hatten.
Und warum? Weil die nicht mehr zu bieten hatten als den Vertrag. Weil die nur den Knebelvertrag hatten und dann die Leute erkannt haben nach 5 oder 10 Jahren, ich habe keinen Mehrwert.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das bei Subway das Problem war, um den Namen mal zu nennen, aber viele, die dann da aus welchen Gründen auch immer erstmal unzufrieden ausgestiegen sind, haben ja dann trotzdem sehr schnell festgestellt, dass es ohne die Marke Subway, und Subway ist ja, also ja, das kann man denen ja nicht nehmen, ist ja eine Marke, ist de facto so, dass die es dann nicht geschafft haben, wieso, weshalb, warum auch immer. Ja. Und man muss ja auch sagen, Subway hat sich ja da deutlich wieder berappelt aus der Krise raus und steht ja sehr, sehr gut jetzt aktuell da. Aber trotzdem, genau das ist es ja. Also darum geht es ja um Bindungselement. Also ich sehe das auch gar nicht als Knebelung oder so, sondern teilig, wie du das sagst, es muss einfach ein Mehrwert sein. Und Franchise-Nehmer müssen diesen Mehrwert erkennen und wollen dann auch das System gar nicht mehr verlassen. Weil klar könnten sie sich auch überlegen, okay, ich suche mir auch jetzt 5 ITler, die programmieren dich selber, aber das ist ja nicht nur, muss man die Programmierer finden.
Bezahlen auch. Also es ist der größte Kostenblock in unserem Unternehmen, sind die, die IT-Abteilung. Gott sei Dank ist ja, sage ich mal, das ganze Thema Server und alles, das jetzt nicht mehr in den 90ern, dass das irgendwie ganze Räume füllt. Sowas funktioniert ja heute alles in der Cloud, Gott sei Dank. Aber die Lohnkosten sind halt extrem. Ne? Also.
Ja, und da würde ich mir als Franchise-Nehmer ja auch immer sagen, warum soll ich denn die Kosten selber da mal aufnehmen, wenn ich mir das jetzt über den Franchise-Geber sozusagen einkaufen kann, über die laufenden Gebühren und so weiter, dann ist doch alles super.
Ja, wir haben letztens schönes Gespräch mit einem Franchise-Bewerber, wo wir dann selber gefragt haben, weil das auch jemand war, der unternehmerisch schon sehr weit war. Und dann haben wir ich habe dann die Frage gestellt, ja, lieber Herr XY, wie kommt es denn, dass sie sich für unser Franchise-System entschieden haben? Sie haben mit ihrer Expertise und ihrem Lebenslauf, könnte man doch auch schätzen, dass sie es selber machen. Und er meinte, ja, habe ich nur 90% von einem Kuchen, von einem großen Kuchen und gebe 10% ab, beziehungsweise bei uns sind es ja 8%, anstatt 100% von einem kleinen Kuchen. Und er sagt, ich bin mir sicher, dass wenn ich mit euch es mache, dass der Kuchen einfach viel größer ist. War natürlich für mich ein Riesenkompliment und direkt ist runtergegangen wie Öl und habe dann gesagt, hier, der Franchise-Vertrag, du hast das Bewerbungsgespräch bestanden. Ja. Aber die Metapher, die er gesagt hat, fand ich sehr schön, weil man selber ist ja so ein bisschen betriebsblind und er hat halt gesagt, lieber 90% von einem großen Kuchen oder einem größeren Kuchen als 100% von einem kleinen.
Ja, absolut. Wie gesagt, und im optimalen Falle, und hier ist es ja auch dann so, ist es ja eine Win-Win-Situation. Ich meine, profitieren ja beide Seiten von, und so muss es ja auch sein. Du hast ja schon gesagt, also anhand der Kriterien, wie du deine Franchise-Partner, Franchise-Interessenten siehst, sind es ja aus Finanzierungssicht typischerweise Quereinsteiger, die jetzt nicht klassisch aus der Pflegebranche sowieso nicht kommen. Ihr macht ja keine Pflege, aber viele Finanzierungsinstitute können das ja nicht so richtig unterscheiden. Genau. Was ist jetzt Pflege, was ist Betreuung? Ja. Die erwarten ja tendenziell erstmal, dass so ein Partner dann eher aus der Pflege kommt. Ansonsten gilt er sehr schnell, was ich schon sagte, als Quereinsteiger, was manchmal ein bisschen Herausforderungen in der Finanzierung hat, aktuell
mal das auf Holz klopft. Das ist dann dein
Part. Danke. Aktuell mal auf Holz klopft, im Moment nicht. Aber was macht ihr denn, um eure Franchise-Nehmer dann auszubilden?
Ja, also wir versuchen natürlich vorher schon zu schauen, dass es einfach Menschen sind, wo wir wissen, die Kapazitäten sind natürlich auch da, um, sag ich mal, das auch mit Wissen zu füllen. Es ist natürlich Grundvoraussetzung, dass jemand auch einfach die Kapazität hat, das alles aufzunehmen, weil es natürlich für jemand, der branchenfremd ist, erstmal vieles. Ne? Ist ja klar. Wenn man nicht in der Branche ist, muss man erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze, welche Budgets habe ich mit der Krankenkasse, welche Pflege gerade gibt es. Und da haben wir halt dasselbe Framework oder ja, jetzt will ich nicht zu sehr in diese IT-Sprache gehen, die ich selber auch gar nicht so gut beherrsche, aber wir haben dieses ganze Konzept, was wir damals aufgebaut haben für unsere Betreuungskräfte zur Ausbildung halt, dann sozusagen aufgebaut als Akademie für unsere Franchise-Nehmer. Das heißt, wir haben eine Akademie mit 250, mittlerweile müssen es glaube ich 300 Videos sein, in dem jeder einzelne Arbeitsprozess, den es in so einer Firma gibt, dargestellt ist. Sei es jetzt von ganz banalen Sachen, wie mache ich eine Abmahnung? Also ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der hat das und das und das gemacht oder XYZ und dem will ich jetzt abmahnen. Wie gehe ich vor? Ne? Und haben wir da Videos wirklich, die stundenlang gehen, wo wir erklären, so muss die formuliert sein. Das sind die rechtlichen, das sind Vorlagen dafür, für zu spät kommen, für das, für verhaltensbedingt, bla bla bla. Und zeigen dann, wie man so ein Gespräch und haben dann ja wirklich alles aufgenommen. Also Rollenspiele da, wo man mit der Mitarbeiterin dann sitzt und dann so ein Gespräch nachspielt. Aber auch dann wirklich, wie schreibe ich eine Rechnung, wie mache ich eine Rechnungskürzung von der Krankenkasse, wie buche ich das Ganze. Aber auch wirklich Dinge, die in die Persönlichkeitsentwicklung gehen. Also halt Aufgaben eines Selbstständigen, Aufgaben eines Unternehmers, die Entwicklung dahin, also von Persönlichkeitsentwicklung über ja, Fachexpertise haben wir alles in dieser Akademie drin. Ich habe gesagt, unser Anspruch muss es sein, also als wir das im Team aufgebaut haben und das erste Kick-Off-Meeting zu diesem Thema hatten, damals, ich glaube 2019 war das, habe ich gesagt, unser Anspruch muss es sein, dass jeder Franchise-Nehmer, den wir haben, erfolgreich wird, ohne dass wir den persönlich ausbilden. Das persönliche Ausbilden, was wir natürlich machen, muss sozusagen nur noch sozusagen die Kirsche obendrauf sein. Das muss funktionieren, das Konzept, also das muss funktionieren nur mit der Akademie. Das muss unser Anspruch sein, wenn wir die Videos machen. Weil man wird schnell beim Umfang faul und denkt sich, ah oh, komm, weil das, ne, da musst du erstmal auch Mitarbeiter im Marketing-Team dann finden, die dann sagen, ja okay, Chef, ich setze mich jetzt mit dir da hin und mache Rollenspiele und ich bin dann der böse Mitarbeiter, der da jetzt ständig zu spät kommt und du musst mich dann da belehren und dann mir die Abmahnung geben und dann muss ich das unterschreiben und das Ganze nehmen wir dann auf Kamera auf und das sehen dann potenziell 100 zukünftige Franchise-Nehmer. Das muss er erstmal finden, die Mitarbeiter, und dann geht man schnell darüber oder ist man schnell dabei zu sagen, ach komm, scheiß drauf, das machen wir nicht für die Akademie, das erkläre ich denen dann persönlich. Aber wenn man so schon anfängt, das wird dann nichts. Deswegen jeden Arbeitsprozess in der Akademie, Schulen machen wir dann nochmal zusätzlich, wenn das gewollt ist. Ich finde wichtig, dass es ein Franchise-System ist, was viele Freiheiten hat. Das heißt, wenn ein Franchise-Nehmer gar nicht das möchte, wenn er sagt, boah, Dankeschön, ich habe unterschrieben und ich mache jetzt ich gucke meine Videos durch und mache das hier alles und das funktioniert auch. Ich brauche da gar nicht eine persönliche Schulung. Dann soll es mir recht sein. Also ich werde da nicht da mich noch einmischen. Wenn es funktioniert, natürlich, wenn es nicht funktioniert, dann werde ich schon mit der Person reden und sagen, immer, sollen wir nicht da nochmal schauen und hier, aber wenn es funktioniert, warum soll ich da hingehen und das noch für, also ich kann es ja nur noch kaputt machen.
Ja, also wenn sich jetzt jemand entschieden hat, Franchise-Partner bei euch zu werden, dann durchläuft er die Online-Akademie, die Schulung ist das?
Ja, genau, die ist also phasenweise aufgebaut. Das heißt, wir haben drei Stages. Das heißt, Stage 1 bekommt man schon, sobald man die Reservierungsvereinbarung und die vorvertragliche Aufklärung, also für alle Leute, die gerade zuhören und nicht so im Thema sind, es ist halt verpflichtend, dass wenn jemand sich sozusagen entscheidet, Franchise-Nehmer zu werden, unabhängig jetzt, ob es jetzt LEDV ist oder jedes andere Franchise-System in Deutschland, muss man aufgeklärt werden. Also das nennt sich vorvertragliche Aufklärung. Das macht man dann praktisch vor dem richtigen Franchise-Vertrag. Korrigier mich bitte, Thorsten, wenn ich was Falsches sage.
Absolut, optimalerweise macht man das, so wird oftmals leider nicht gemacht.
Ja, aber, ja, ich sag mal.
Also ihr macht das, also sage ich, würde ich jetzt auch sagen, wenn du nicht hier sitzen würdest, ja. Ihr macht das wirklich sehr, sehr vorbildlich, muss ich sagen.
Dankeschön.
Auch wie die Unterlagen aufbereitet sind.
Ja, aber da muss man auch die Anwälte loben. Also wir sind da bei einer großen Kanzlei, die sich spezialisiert hat auf das Thema Franchise. Wir wussten das vorher auch nicht, dass man das so machen muss. Wir haben natürlich auch nur durch Fachexpertise gehört davon, dass man das so machen muss. Und dann haben wir uns natürlich an die Regeln gehalten. Ja. Ich habe natürlich von dir schon gehört.
Ja, das ist nett, dass du die Anwälte lobst. Also der weiß ich gar nicht gut, kann man loben, aber die sollten das ja wissen. Es ist deren Job. Ja. Entscheidend ist, dass ihr für euch gesagt habt, wir nehmen die Beratung auch gerne an und informieren uns.
Ja, ja, ja.
Das ist ja erstmal das Entscheidende. So müsst ihr euch erstmal selber loben.
Ja, danke. Vielen, vielen Dank, Thorsten, für die lieben Worte. Thorsten ist nur im Podcast so nett, sonst ist der.
Ist der sonst bin ich gar nicht so nett.
Ja, genau. Ja, was soll ich sagen? Ich bin zu jung dafür. Ich bin Jahrgang 95. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen was vor mir unternehmerisch. Ich kann mir das halt nicht leisten, jetzt da verbrannte Erde zu hinterlassen. Also die Reputation, die hat man nur einmal im Leben. Und ich sag mal, Unternehmertum ist ein Marathon. Das funktioniert. Das wird nicht funktionieren, wenn man jetzt einmal die schnelle Mark machen will und jetzt die Leute über den Leisten zieht und dann glaubt, dass man da die Kohle sich in die Tasche steckt und sagt, nach mir die Sinnflut. Das funktioniert so nicht. Also man muss sich an die Gesetze halten und wenn der Anwalt sagt, so, wir leben in Deutschland und hier gibt's die und die, in Amerika läuft Franchising ein bisschen anders, aber wir in Deutschland, wir müssen halt das und das und das machen, damit das halt alles rechtlich sauber ist, dann hält man sich halt dran. Also klar, wird's auch einfacher gehen ohne das Ganze. Ich würde am liebsten Verträge nur mit Handschlag machen, wenn du mich fragst, aber so funktioniert leider die Welt nicht und ja, man muss es halt einfach machen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sobald jemand die Reservierung, also bei uns ist es so, man meldet sich ja bei uns, bekundet Interesse, wir schauen uns das Ganze an, gucken, passt der zukünftige Franchise-Nehmer, Franchise-Nehmerin zu uns und erzählen ein bisschen was, machen dann nur eine Standortanalyse beziehungsweise stellen eine Standortanalyse vor. Meistens ist es ja so, dass wenn sich jemand bei uns meldet online, durchs Online-Formular beispielsweise, schreibt er ja schon oft rein, welchen Standort er ganz interessant findet. Und wir gucken dann meistens, dass wir diesen Standort nehmen, plus zwei weitere, die in der Nähe sind. Also so, dass wir immer drei haben. Dann versuchen wir halt so ein kleines, ein mittleres und großes Gebiet zu nehmen, machen dann drei Standortanalysen und noch ein bisschen Präsentation drumherum, laden die ein und stellen denen das vor. Die Leute müssen sich dann natürlich auch ein bisschen vorstellen, erzählen was, bringen Lebenslauf mit. Und wenn das dann passt, dann machen wir halt den Schnuppertag oder die Schnuppertage, die dann ganz bewusst nicht bei uns machen, sondern bei Franchise-Nehmern. Denn ich sage, Leute, ihr könnt es auch alleine machen. Wenn ihr euch für dieses System entscheidet, dann müsst ihr das auch durchziehen. Also wir wollen keine Leute, die hier anfangen und dann nach zwei Wochen wieder das Handtuch werfen. Deswegen überlegt euch das sehr gut. Franchise-Nehmer zu werden, ist nochmal ein bisschen mehr Commitment, als sich selber selbstständig zu machen. Einfach vielleicht ein kleines Gewerbe anzumelden im Kleingewerbebereich und an sich auszuprobieren. Das funktioniert bei uns nicht. Deswegen geht zu einem Franchise-Nehmer von uns, stellt auch die kritischen Fragen, die ihr euch vielleicht hier heute nicht traut zu stellen, denn das gehört ja genauso dazu. Und der wird natürlich als Franchise-Nehmer dann vielleicht auch mal ein bisschen kritische Dinge sagen, wo wir auch unseren Franchise-Nehmern die Freiheiten lassen und sagen, ey, sagt ruhig auch die Probleme, die es hier gibt. Oder was halt Probleme, die Herausforderungen und die Unterschiede, wenn man es selber macht. Weil am Ende auch da wieder, der wird sonst nicht glücklich. Also wenn hier einer unterschreibt, wollen wir, dass das auch eine Partnerschaft sozusagen im besten Fall für immer ist und nicht eine für zwei Wochen oder für irgendwie 4 Jahre und dann trifft man sich das nächste Mal vor Gericht. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Deswegen geht lieber, sagen wir immer zu den Leuten, kommt nicht zu uns, fahrt zu den Franchise-Nehmern, macht dort ein Praktikum, denn wir haben auch eine Größe erreicht. Wir haben hier fast 2000 Kunden, also über 150 Mitarbeiter. Das ist ein ganz anderer Spirit. Wir haben hier eine ganz andere Arbeitsteilung. Die wird der Franchise-Nehmer am Anfang gar nicht so haben, die ersten Jahre, bis der, sage ich mal, auf das Level kommt, wo wir jetzt hier in Bochum, Herne-Gelsenkirchen mit unseren drei Betrieben ist, dauert das erstmal. Hier sind ganz andere Aufgabenverteilungen. Das macht keinen Sinn. Da macht es viel mehr Sinn, halt auch zu einem Franchise-Nehmer zu sehen und zu hautnah zu sehen, wie was Unternehmertum dann ist. Und ja, da ist es so, dass Stage 1 da schon beginnt, wenn er die Reservierung macht. Das heißt, er hat einen Standort ausgesucht, reserviert den, zahlt 10% an, also 10% Franchise-Gebühr zahlt er dann schon mal an.
Die Franchise-Gebühr ist ja immer abhängig vom Gebiet. Ne? Ihr habt keine feste.
Nein, wir haben keine feste, genau. Die umso größer ein Gebiet ist, wenn jetzt jemand eine sehr, sehr kleine Stadt nimmt, dann sind wir so bei 20.000 und dann geht es halt hoch. So, ich sag mal, die Durchschnittsstadt in Deutschland ist so bei uns bei so knapp 30.000 Euro. Das kann natürlich, wenn man jetzt die Millionenmetropolen nimmt, Köln und so alles, dann geht es auch hoch.
Dann haken wir gerade mal das Thema Zahlen, aber das ist die Eintrittsgebühr und laufende Gebühr, hat es ja schon gesagt, sind 8%.
Korrekt.
Das ist gleich für alle Gebiete, ne?
Genau, die bleibt gleich und nur die Einstiegsgebühr ist variabel, genau. Ja,
vom Umsatz.
Genau, vom Umsatz,
Genau. Okay, also er unterschreibt die Reservierungsvereinbarung, dann startet Stage 1.
Genau, Stage 1, in dieser erklären wir dann schon genau diese Punkte halt, wie ist eine GmbH-Gründung, wie ist es jetzt mit dem Steuerberater. Also wir haben dann schon einen großen Kurs mit vielen, vielen Videos, genau zu den Punkten, die dann halt für die Leute erstmal relevant sind. Das heißt, die fangen ja dann an, Finanzierung, auch zum Thema Finanzierung haben wir dann ein Video, wie dann auch die Aufgabenverteilung ist. Da haben wir jetzt nochmal das Video nachdrehen müssen, denn wir sind ja auch im engen Kontakt und wenn ihr uns zum Beispiel Feedback gibt, dass da vielleicht der ein oder andere Franchise-Interessent ist, der glaubt, der gibt das an euch ab und ihr macht dann alles, dann haben wir dann jetzt nochmal das Video neu gedreht und denen nochmal im Video klipp und klar gesagt, hey Leute, Tobias und Thorsten, die machen einen super Job und die unterstützen euch dabei, aber die Betonung liegt auf unterstützen. Das heißt, die gehen nicht für euch selber zur Bank, sondern die gehen mit euch zur Bank, aber ihr müsst auch schon mitgehen. Und wenn die von euch ein Motivationsschreiben verlangen, dann seid ihr auch in der Pflicht, das zu machen. Da könnt ihr nicht erwarten, dass die jetzt auch noch euer Motivationsschreiben. Ja, ne? Und das sind halt so Sachen, die wir dann halt auch nochmal neu drehen und dann in die Akademie schnell ersetzen, das Video, weil in dem ersten Teil habe ich das anscheinend nicht klar genug gesagt. Ja, und jetzt haben wir es nochmal korrigiert und wissen hoffentlich die nächsten Franchise-Interessenten, die du dann hast, dass die halt auch ein bisschen mitarbeiten müssen.
Ja, du hattest gerade ganz selbstverständlich gesagt, dass in Stage 1 dann auch schon drin ist, dass sie erklärt, was eine GmbH-Gründung bedeutet. Ja. Muss man dazu sagen, ihr setzt voraus, dass Franchise-Partner eine GmbH gründen.
Ja, einfach auch aus dem Grund, dass es auch oft eine Frage gewesen von vielen, vielen oder in vielen Gesprächen, die wir mit Franchise-Interessenten haben. Wie ich schon gesagt habe, wir suchen Unternehmer, auch Leute, die einen richtigen Standort aufbauen und jetzt nicht sagen, ich mache das selber oder höchstens habe ich dann irgendwie, wie meine Mama damals, zwei Freundinnen, die noch auf 450-Euro-Basis da, sondern ein großes Unternehmen. Und wenn man so denkt, dann das wird nicht funktionieren mit einem Einzelunternehmen. Na, allein schon aus steuerlichen Gründen später. Auch nochmal diese Haftungsgeschichten, wobei das ja nochmal in Klammern zu setzen ist, weil man da sagen könnte, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber ich sag mal, wir als Franchise-Geber haben wir auch eine gewisse Fürsorgeflash dem Franchise-Nehmer gegenüber. Deswegen sagen wir einfach, hey, das ist Voraussetzung, weil du wirst, auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, du wirst in Umsatzdimensionen kommen, ob du willst oder nicht, in der es einfach Sinn macht, eine GmbH zu haben und den ganzen Stress zu haben. Weil wir haben es ja selber mitgemacht. Wir waren ja Einzelunternehmen, beziehungsweise noch nicht mal mit Gewerbe sozusagen, als Ehrenamt dann Gewerbe anmelden, dann von Einzelunternehmen, was auf meine Mama geschrieben ist, dann auf GmbH. Und was das alles an Arbeit war, das tue ich nicht mal meinem Feind an. Also da lasse ich keinen ins Messer laufen. Das ist so viel Arbeit, auch mit den ganzen Krankenkassen. Ne? Man hat ja da auch die Anerkennung, die man dann hat, eine IK-Nummer, Institutionskennzeichen, das ist ja dann mit dem Bankkonto hinterlegt. Also das geht jetzt ins Detail, aber um mit den Krankenkassen abzurechnen, da braucht man halt so ein paar Dinge. Und da ist halt die Firma dann hinterlegt oder halt das Einzelgewerbe. Und das dann alles umzuändern, das ist ein Heidenstress. Also wir kriegen im Jahr 2020, so wie wir hier sitzen, kriegen wir immer noch Briefe an unsere private Adresse, also an die Adresse meiner Eltern, hier für Elite 4. Und dann gibt meine Mama mir die Briefe und sagt hier, also obwohl wir hier schon seit Ende 2016 sind, ne, das muss man sich mal reinziehen, wir kriegen immer noch, weil einige Krankenkassen das nicht hinkriegen. Ne, also man sieht, wie langsam die Mühlen mahlen bei den Krankenkassen, deswegen tue ich das keinem da an.
Ja, man muss auch wirklich sagen, in eurem Geschäftsmodell macht es ja auch Sinn, definitiv direkt mit der GmbH zu starten, weil man müsste tatsächlich sehr schnell dann auch wandeln.
Ja, total.
Ja.
Dankeschön, dass du das auch so siehst und unterstützt mich dabei, den Leuten das zu erklären.
Ich war ja selber am Anfang kritisch.
Ja, das stimmt.
Warum es gleich eine GmbH-Gründung sein muss.
Ich musste erstmal den Thorsten überzeugen.
Ja, genau. Stage 1, wie geht es dann weiter? Dann, klar, wir begleiten ihn dann läuft ja parallel Finanzierung. Standort sucht ihr, ne? Den Bürostandort? Und mietet ihr auch an?
Nee, also wir machen das in Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben auch in Stage 1 ein Video, wo ich erkläre, wie man ein Büro aussucht, nach welchen Kriterien und nenne die Kriterien und dann gehen die zukünftigen Franchise-Nehmer erstmal los und suchen sich ein Büro nach den Kriterien. Und die sind eigentlich bei uns relativ einfach. Man sollte halt schauen, dass man einen Parkplatz findet, also jetzt Top-A-Lage mitten in der Innenstadt macht halt gar keinen Sinn, weil wie kommen dann deine Bewerber dorthin? Die haben keinen Bock. Es ist Niedriglohnsegment, das heißt, unsere Mitarbeiter bekommen Mindestlohn. die haben nicht das Kleingeld, jedes Mal ins Parkhaus zu gehen. Das heißt, die, für die ist das schon ein Ausschlusskriterium, wenn man in der Stadt vielleicht ein Büro hat, weil die nicht die 2 Euro fürs Parkhaus haben. Die überlegen, das ist wirklich, das ist sehr traurig, aber das ist halt die Realität. Und deswegen sollte man dann vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt hingeben, wo dann die Mitarbeiter auch einen Parkplatz finden und dann auch pünktlich zum Bewerbungsgespräch im besten Fall erscheinen. Deswegen ist die Standortwahl nicht so wichtig, dass es jetzt mitten in der, oder sollte man sowieso nicht nehmen in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb, und dann reicht ein einfaches Büro. Also es ist ein kleines Ladenlokal, so ein kleiner Friseur, also was so früher, wie man so einen kleinen Friseursalon vorstellt, sowas reicht auch schon, oder so ein kleines Reisebüro, vielleicht auch so ein Standort vielleicht irgendwo im Industriegebiet, wo dann 2 Räume sind und dann irgendwo verschlafen, irgendwo nirgendwo im Industriegebiet, reicht da völlig aus. Genau, und das suchen die sich dann und melden das dann bei uns und sagen, hier, ich habe einen Standort gefunden. Und die machen die erste Besichtigung selber, weil wir immer sagen, guckt euch's an, guckt, ob ihr warm damit werdet. Ihr sitzt am Ende da, nicht ich. Mir kann scheißegal sein, aber du, lieber Franchise-Nehmer, sitzt dann da den ganzen Tag und musst halt gucken, ob du dich wohlfühlst. Und wenn du dich wohlfühlst, dann sag uns bitte Bescheid. Dann fahren wir halt raus. Ich oder meine Prokuristin oder halt ein Mitarbeiter aus unserem Franchise-Team fährt dann raus, guckt sich den Standort an. Bis jetzt war es immer so, dass ich alle noch selber abgenommen habe. Zukünftig wird es natürlich nicht mehr möglich sein. Und ja, dann guckt man sich den Standort an. Wenn wir auch sagen, passt, dann mieten wir den und machen einen Untermietvertrag für den zukünftigen Franchise-Nehmer. Das finden die Vermieter auch ganz gut, weil die dann eine gewisse Sicherheit haben und wissen, okay, das Ausfallrisiko ist mit einem Unternehmen, was über 15 Jahre am Markt erfolgreich ist, viel, viel geringer. Und da kann ich dann nochmal in Bazar-Manier natürlich nochmal den Preis drücken und hole dann gerne nochmal 2-3 Monatsmieten raus oder versuche nochmal irgendwie den Stellplatz kostenfrei zu kriegen und argumentiere dann immer mit, sie haben ja gar kein Ausfallrisiko, ist zwar eine Neugründung und Wachstumsbranche, aber mit uns können sie sicher sein. Wir zahlen garantiert die Miete und machen dann den Mietvertrag und Untermietvertrag. Aber ganz wichtig, wir heben dafür keine Gebühren. Also es ist jetzt nicht wie bei anderen Franchise-Nehmern, die da auch noch den letzten Cent aus den Franchise-Nehmern drücken wollen. Das gibt's nicht
bei uns. Also ihr leitet 1:1 durch.
Ja, genau. Mein Kerngeschäft ist das Franchise-Business. Also das heißt, ich lebe von den Gebühren, den 8%, und nicht noch von allen möglichen Kleinkram, um die Leute auszuquetschen. Also ja, aber du weißt ja, wie ich dazu stehe. Ne?
Absolut. Ihr habt ja auch keine Marketinggebühr beispielsweise, nee. Was ja schon mal ein bisschen
verwundert. Wir machen da natürlich viel, aber ich bin auch da wieder davon überzeugt, dass es die Aufgabe eines Franchise-Gebers, das Ganze zu in den 8% das zu haben. Also das muss man da drin haben und ja, also der Franchise-Geber muss gut haushalten. Nicht der Franchise-Nehmer. Also er muss es natürlich für seinen Betrieb, aber Thema Werbung, das ist unsere Aufgabe, da muss sich der Franchise-Nehmer. Dafür macht er ja dann auch Franchise. Aber ich will jetzt auch nicht alle anderen Franchise-Systeme zu sehr dissen, bevor ich jetzt hier
alles gut. Man könnte es auch andersrum sagen, es ist clever, es in den Franchise-Gebühren enthalten zu haben, weil wenn du eine separate Marketinggebühr hättest.
Stimmt, da muss man so extra Konten haben und dann.
Bist du auch verpflichtet, gegenüber deinen Franchise-Nehmern Rechenschaft abzulegen, was mit dem Geld passiert ist. Also stimmt. Wenn du da einen klassischen Marketingfonds hast.
Ja, stimmt.
Ich weiß, dass es nicht dein Ansatz war, das deswegen in die Franchise-Gebühr zu nehmen, aber.
Stimmt, ein Argument mehr, ja. haben wir uns intuitiv fürs Richtige entschieden oder für das Faule. Du siehst die Faulheit. Die Faulheit ist bei mir auch bis zum Anschlag vorhanden.
Ja. Wo waren wir schon bei Stage 2?
Ja, Stage 2 ist halt, sobald der Franchise-Vertrag unterschrieben wurde, aber man muss halt schauen, es gibt halt die Möglichkeit, dass man 14 Tage also 14 Tage Widerrufsrecht hat. Das heißt, sehr, sehr deutsch, ja. Man darf halt ich finde es bei vielen Sachen ist es richtig. Sag mal, für den Otto Normalverbraucher ist ja auch das Gesetz da, um den Otto Normalverbraucher zu schützen. Ich persönlich finde, das macht hier an dieser Stelle keinen Sinn, weil jemand, der sich für Franchise entscheidet, da passiert ja vorher so, so, so viel. Also da braucht man keine 14 Tage mehr, um zu überlegen, ob nochmal zurückzutreten. Aber es gibt diese Fälle und du hast mir auch von diesen Fällen berichtet.
Gibt es tatsächlich, ja.
Und auch unser Franchise-Anwalt hat uns davon berichtet und deswegen ist es so, dass man bei Stage 2 erstmal nur die Inhalte sieht, die noch nicht die Secret Sauce beinhalten. Okay. Das heißt, es ist so eine Zwischenstufe, ich sag mal, wenn man den Franchise-Vertrag unterschreibt, ist es ja sowieso nicht so, dass man sofort ab dem nächsten Tag dann ganz normalen Betrieb hat, sondern dazwischen passieren ja eh noch viele Dinge. Ne? Das heißt, man hat ja auch noch Dinge, die man vorbereiten muss. Man hat vieles organisatorisch, was man noch machen muss. Man muss viel Kleinkram halt machen. Ich will jetzt die Zuhörer nicht noch mehr langweilen mit meinen Monologen. Ich rede sehr, sehr viel. Aber es ist halt so, dass die in den 14 Tagen halt noch ein bisschen was anderes machen müssen. Und das sehen die dann. Und wenn denn die 14 Tage zu Ende sind, dann wird halt Stage 3 freigeschaltet. Und dann sehen die praktisch alles. Also okay. Dann ist wirklich von Neukundenaufnahmen, Vertrieb, wie mache ich Marketing, wie formuliere ich, also Formulierungshilfen für Zeitungsanzeigen bzw. Vorlagen, wie platziere ich die, wie oft lasse ich in der Zeitung schalten, wo lasse ich in der Zeitung schalten? Also Zeitung, dann nehme ich auf dem Titelblatt oben links die Anzeige für knapp 900 Euro oder nehme ich dann auf der letzten Seite die kleinen Textanzeigen zwischen den, was ist da meistens, da ist ja so ein bisschen die Anzeigen von den Menschen, die verstorben sind und Kontaktanzeigen für Singles, da gibt es ja so ein paar, ja, kennst du, ich weiß nicht, ob du das weißt, nee, aber auf der Zeitung, ganz hinten, da kostet halt nur vielleicht 20 Euro und wir haben vielleicht dann auch ausgerechnet, dass sich das eine für 20 Euro viel, viel, viel mehr lohnt als das vorne für 900 Euro. Und solche kleinen Geheimnisse erklären wir dann ausführlich in der
Akademie. Ganz hinten in der Zeitung steht auch, dass Michael Jordan auf der Venus war.
Kleiner Insider.
Kleiner Insider, das war gerade aus dem Vorgespräch.
Ja, solche Dinge. Das heißt,
steht da.
Ja, genau. Und dann halt auch kostenlose ambulante Betreuung bei für Menschen mit Pflegegrad. Genau. Und dann Stage 3, dann hat man halt alles und dann arbeitet man sich da halt im besten Falle durch. Genau.
Wie sieht dann so eine laufende Betreuung aus?
Also für den Anfang planen wir halt immer mit 14-tägigen Gesprächen. Das heißt, wir setzen uns entweder persönlich oder per Zoom, kommt darauf an, wie nah der Betrieb ist, zusammen und gehen dann einfach Zahlen. Wir haben natürlich eine Zielvereinbarung, wo wir sagen, okay, für dieses Gebiet mit dieser Einwohnerzahl ist es gehen wir davon aus, dass du nach einem Jahr x Kunden schaffst, sagen wir jetzt mal 100 Kunden. Und dann weiß man halt, okay, oder sagen wir 120, ist jetzt einfacher zu rechnen, das heißt dann geteilt durch 12, 10 Kunden im Monat so im Durchschnitt. Und dann beobachtet man das natürlich und guckt, wenn er dann irgendwie im ersten Monat nur 2 Kunden hat und im nächsten wieder, dann muss man natürlich auch schauen, okay, wo muss man nachjustieren? Denn Fakt ist, wir haben das Rezept, wir haben ja jetzt oft genug bewiesen, dass es funktioniert und wir haben viele Referenzwerte, wo wir wissen, okay, das funktioniert und das. Und dann muss man einfach gucken, analysieren. Das ist natürlich dann auch unsere Verpflichtung, da sich dann da reinzuknien und zu gucken, wo welches Zahnrad greift nicht ins nächste. Also es ist halt so, dass ich weiß, dass es funktioniert. Wir haben es oft genug bewiesen und jetzt muss man nur rausfinden, wo welches Zahnrad muss nochmal nachgeölt werden. Und dann muss man halt in diesen Gesprächen gucken, dass man sagt, okay, da müssen wir nochmal nachschulen vielleicht. Oder ist das okay für dich, lieber Franchise-Nehmer, wenn ich dann nächstes Mal bei der Neukundenaufnahme mitkomme? Und wir können ich mag das nicht, die Leute zu bevormunden. Dafür sind sie nicht selbstständig geworden. Das macht keinen Sinn, da jemanden zu seinem Glück zu zwingen oder zu glauben, dass man das kann. Sondern man muss dann ganz dezent die vielleicht darauf hinweisen, dass es bei den anderen noch so geklappt hat. Also das ist ein bisschen auch so Feingefühl zu schauen, dass man dann nochmal nachschult und guckt, wo der Schuh drückt.
Ja. Wenn es jetzt da draußen Menschen gibt und die wird es geben, die sagen, hey, das finde ich richtig cool, was mir da erzählt wurde, interessiert mich, wo sollen sich Menschen melden, um in Kontakt mit euch zu treten?
Boah, am besten einfach auf der Website, also elidefee-franchise.de. Also,
verlinken wir auch in den Shownotes.
Ja, genau. Also am besten googeln, dann findet man es, glaube ich, einfacher, falls man nicht weiß. Also Emil Luthi.
Nein, die Shownotes lesen.
Ja, oder die Shownotes lesen. Bitte auch bewerten diesen Podcast und teilen mit euren Liebsten.
Definitiv.
Genau. Also da und dann ist da auch schon Kontaktformular melden. Wir sind da recht unkompliziert. Also einfach Kontaktformular ausfüllen. Wir rufen dann an und machen einen Termin aus. entweder auch hier wieder, kommt ihr zu uns in die Zentrale, setzen uns hin, erzählen ein bisschen was, ihr erzählt ein bisschen was und wenn es passt, dann gehen wir gemeinsam einen Weg. Wenn es nicht, dann soll es so sein. Also es muss einfach passen.
Ne? Und ihr sucht auch noch fleißig Franchise-Partner?
Ja, 100%. Wir sind noch nicht auf dem Aldi-Niveau. Also meine Vision ist noch nicht erreicht. Wir wollen deutschlandweit bis 2030 Menschen vor der Vereinsamung bewahren. Und da brauchen wir halt noch viele Menschen, die Bock haben, das Ganze anzugehen. Ja, und es ist für alle was dabei. Also es ist wirklich dass der Unterschied, wenn du eine kleine Stadt nimmst, eine sehr, sehr kleine Stadt, so ein Heinsberg oder sowas mit 50.000 Einwohnern, dann bist du ein anderer Typ Unternehmer. Das ist nicht besser oder schlechter, ich will das gar nicht werten. Ne? Aber wir haben auch, sage ich mal, für die kleinen Unternehmer was, die vielleicht jetzt nicht die großen Ambitionen haben, dass sie sagen, ich will da irgendwie 17 Standorte in Köln haben und will da irgendwie jetzt 1.000 Betreuungskräfte irgendwie in 10 Jahren aufbauen, was Köln eher so in die Richtung geht, sondern sagen, ey, ich will da so einen kleinen, schnuckligen Betrieb haben mit meinen, vielleicht in Heinsberg dann 40, 50 Mitarbeitern. Also dann sind auch viele Minijobber jetzt nicht erschrecken von, wenn ich sage, 50 ist klar. Ja, in unserer Branche ist es halt auch viele, viele Minijobber, ne? Viele Minijobber Teilzeit, dann kommt man halt schnell auf so hohe Summen. Aber da gibt es für alle was. Also von kleinen Städtchen bis zu großen Metropolen.
Sucht ihr eigentlich schon bundesweit? Weil du hattest vorhin in deinem 3-Stunden-Monolog hattest du so suffisant gesagt, dass ihr noch nicht bundesweit tätig seid. Aber sucht ihr schon bundesweit Franchise-Nehmer?
Ja und nein. Es ist leider so, das muss ich auch sagen, dass es bestimmte Bundesländer gibt, die sich nicht an dieses Pilotprojekt drangehangen haben. Ne? NRW, hatte ich ja gesagt, hat damals dieses Pilotprojekt gestartet und viele Bundesländer haben dann gesagt, boah, das ist toll und wir bieten das jetzt auch an in Hessen und Bayern hat dann mitgemacht, also zu großen Bewunderungen, dass Bayern mal was mitmacht, aber ja, die haben dann mitgemacht und es gibt beispielsweise ein Bundesland, Baden-Württemberg, aus dem wir die meisten Franchise-Anfragen auch bekommen, wirklich. Wir kriegen die meisten aus Baden-Württemberg und das ist das Bundesland, was es zum Beispiel gar nicht erlaubt. Das heißt, die sagen, dort ist es die Aufgabe von Pflegediensten. Mhm. Und wir sagen, also wir wollen halt keine Franchise-Nehmer, die über Umwege dann sozusagen einen Pflegedienst gründen müssen, um dann Senioren zu betreuen. Da muss halt der Gesetzgeber das ändern und wir wollen das Ganze oder können das Ganze auch gar nicht so anbieten. Deswegen gibt es Bundesländer, in denen das nicht erlaubt ist. Es gibt dann, aber es gibt mehr, in denen es erlaubt ist. Jetzt möchte ich aber gar nicht erwähnen, in welchen das alles ist. Nicht, weil ich das nicht auswendig weiß. Natürlich weiß ich das auswendig. Nein, Spaß. Ich weiß natürlich erstens nicht auswendig und zweitens ändert sich das auch. Ne, zum Beispiel Niedersachsen hat jetzt überraschenderweise in den letzten Wochen das schon in Kraft treten lassen, dass es ab 1.1. in Niedersachsen dann auch nochmal einfacher möglich ist. Also es ist in fast allen möglich, bis auf Baden-Württemberg, da ist es gar nicht möglich. Es ist natürlich unterschiedlich schwer. In NRW ist es sehr, sehr einfach, einen Seniorendienst zu gründen. Also das ist dann sehr einfach. Und andere gibt es, das ist ein bisschen schwieriger, aber fast überall ist es mittlerweile möglich. Aber es gibt halt ein paar, wo es unmöglich ist.
Aber aktuell seid ihr ja ausschließlich in NRW.
Ja, sind wir noch. Wir haben jetzt ein paar Anfragen aus Bayern, mal gucken, was daraus jetzt wird. Genau, aktuell in NRW.
Sehr schön. Also wie gesagt, Link in den Shownotes. Und da findet ihr dann auch noch gleich andere Sachen, die wir noch in 2 Kategorien besprechen, die wir jetzt noch haben. Yes. Die erste Kategorie, die ich immer noch habe, nennt sich Freestyle.
Yes. Ich bin großer Fan dieses Podcasts, deswegen habe ich mich auch sehr gut vorbereiten können.
Mal gucken, ob ich jetzt andere Freestyle-Fragen nehme oder Wörter oder was auch immer. Ja. Wahrscheinlich nicht, weil es mich bei dir total interessiert. Ja. Also Kategorie ist denkbar einfach. Ich gebe dir ein Wort, einen Halbsatz oder einen ganzen Satz und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Ja. Unternehmerische Freiheit.
Lebensglück.
Sehr gut.
Lebenssinn.
Und du hast gerade Lebensglück gesagt. Bist du oder vertrittst du auch die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
100%. Also Glück gehört auf jeden Fall dazu, keine Frage. Am Ende bringt dir das Glück nichts. Also ich sag mal, das Glück klopft jeden Tag an. Wenn du die Tür nicht aufmachst, dann hast halt Pech gehabt. Ne? Also es gibt einfach manchmal glückliche Fügungen im Leben. Das ist einfach so, das kann man nicht anders bezeichnen. Aber wenn das Talent nicht da ist, dann ist es halt nicht da. Also ne, wenn du jetzt jemanden nimmst, der gar keine Ahnung vom Fußballspielen hat, also so gar keine Ahnung, und dem legst du einen Elfmeter ein, ohne Torwart, so der wird es trotzdem nicht schaffen, da aus 11 Metern den Ball ins Tor zu schießen, weil er einfach zwei linke Füße vielleicht hat, oder der oder die. So ist das auch so ein bisschen mit dem Glück, ne?
Ich fühle mich angesprochen.
Hast du zwei linke Füße? Aber dafür hast du zwei
rechte. Fußball einfach.
Aber du bist Basketballer, du hast dafür zwei rechte Hände. Das
kannst du mir Basketball an die Dreierlinie legen.
Ja, genau.
Oder einen Freiwurf.
Ja, genau.
Wenn ich dich jetzt, das ist immer eine schwierige Frage, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du eine Eigenschaft nennen müsstest, die ein Unternehmer zwingend mitbringen muss, was wäre das?
Bei uns im System?
Generell. Das ist auch gut. Mach mal generell und einmal bei euch im System.
Ja. Die hast du aber den anderen nicht gefragt, diese Frage. Das ist
relativ neu.
Ja.
Die Podcasts sind noch nicht draußen, wo ich das gefragt habe.
Ach so, okay. Ja, die ich gehört habe, da war die Frage nicht dran. Aber macht es ja umso authentischer. Lass mich überlegen, gib mir eine Sekunde. Man muss, glaube ich, doch, ich weiß es, ehrgeizig. Es gibt Menschen, die sind nicht ehrgeizig, und das ist auch ist gar nicht schlimm, ne? Die meisten Unternehmer, die sehr ehrgeizig sind, die verurteilen das total. Die reden das dann immer so schlecht, oh, die faulen und blau und so. Finde ich gar nicht. Wenn jemand glücklich ist, jemand glücklich, jeder muss sein Glück selber finden. Da gibt es kein falsch und kein richtig. Aber wenn man Unternehmer sein will oder ja, diesen Weg gehen möchte, muss man einfach so einen gewissen Ehrgeiz haben. Man muss halt einfach Bock haben, anzutreten und zu sagen, ich will was verändern, machen, tun, Geld verdienen, Leute einstellen, Leute glücklich machen, Menschen vor der Vereinsamung bewahren. Das ist einfach, da muss man so einen Ehrgeiz haben. In welchem oder mit welchem Indikator auch immer man das für sich misst, aber man braucht diesen Ehrgeiz. Das auch auf jeden Fall. Ja.
Und bei euch, da muss man faul sein. Du hast gesagt, ihr sucht die Faulen.
Ja, Faulen, aber es ist bezogen auf, dass man einen einfachen Weg, einen effizienten Weg sucht. Ja. Wenn jetzt einer so übermotiviert fleißig ist, dass er sagt, oh, ich betreue so gerne oder ich will Menschen vor der Vereinsamung bewahren und ist so fleißig, dass er das alles nur selber machen will, der wird nicht vorankommen. Man muss eine gewisse Faulheit haben und sagen, komm, ich schicke lieber eine Betreuungskraft hin oder bevor ich selber 20 Kunden mache, stelle ich lieber zwei Leute ein, die machen 40. Na, also diese Faulheit, diese unternehmerische, diese Schlitzohrigkeit, so ein bisschen, ja, das ich weiß nicht, ob das so rüberkommt.
Ja, ich
du weißt, in welche Richtung ich denke, ne?
Ich weiß, was du meinst. Das hat man ja ganz häufig, dass man irgendwann nur noch Gefangener seiner eigenen Selbstständigkeit ist, weil man gar nicht mehr rauskommt. In der Gastronomie zum Beispiel. Man steht jeden Tag hinterm Tresen. Also nicht gegen Menschen, die hinterm Tresen stehen. Das tut auch vielen Inhabern mal gut, selber wieder hinterm Tresen zu stehen. Aber ich glaube, und nicht nur vorm Tresen, ich glaube, man kommt aber einfach nicht weiter, wenn man nicht Sachen abgibt. Und viele haben ja so ein bisschen die Angst, Sachen auch abzugeben, weil sie denken, sie könnten immer alles besser und nur sie können das und die anderen können das nicht.
Ja,
und dann hat man kein Wachstum.
100%. Ich hatte ja, glaube ich, zwischendurch einmal hatten wir über Delegieren, und am Anfang gibt man Schwächen ab. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich eine Firma aufbaue, gebe ich als erstes meine Schwächen ab. Das heißt, wenn ich irgendwie introvertiert bin und Vertrieb gar nicht so mag, ich habe es zwar gemacht und zwar auch gut, aber irgendwie kann ich jetzt gerne einen einstellen, dann mach das. Aber was viel, viel schwieriger ist, ist Stärken abgeben. Warum?
Absolut, ja.
Es tut deinem Ego so scheiße weh, denn es ist schön, immer zu hören. Ja, der Mensch mag das halt, ne, zu merken, wie wertvoll ist, wie wertvoll man ist und wie toll man ist und wie gut man Sachen, ne? Also wir Menschen definieren uns sehr oft auch durch unsere Tätigkeiten und das, was wir da als Feedback bekommen von anderen Menschen. Und wenn man das dann nicht mehr bekommt, ja, zum Beispiel von mir, ich bin eher ein extrovertierter Mensch, eher der vertriebliche Typ. Ich habe als erstes natürlich die Buchhaltung abgegeben. Meine erste Mitarbeiterin sozusagen für Thema Buchhaltung, Verwaltung, war da ganz froh. Ich konnte das vorher, habe das auch gemacht, aber ich weiß, dass das andere Menschen besser konnten. Und meine Mitarbeiterin damals hat das dann auch viel besser gemacht. Aber ich hatte erstmal totales Glück, konnte mich noch mehr im Vertrieb ausleben und konnte da Gas geben und hatte noch mehr Zeit dafür, weil ich das die blöde Buchhaltung nicht mehr machen müsste. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann stellst du jemanden für den Vertrieb ein und dann merkst du irgendwie, du bist ersetzbar. Du bist gar nicht so besonders. Ne? Du bist doch nicht der Mittelpunkt der Erde und andere können das dann doch sogar besser. Also das, wo du dich drüber definiert hast und gedacht hast, boah, das kann ich am allerbesten. Ich kann mal am allerbesten Vertrieb. Ne? Ja, zum Beispiel so, wo ich gesagt habe, okay, das ist das, was ich richtig gut kann. Ich weiß nicht, ob es am allerbesten ist, aber das konnte ich gut oder meine, das gut zu können. Und das, dann stellst du jemanden ein und der kann das noch besser als du. Dann musst du dich ja eigentlich als Unternehmer freuen und sagen, geil, ich habe einen richtigen Job gemacht, habe die richtige Person eingestellt. Aber so denkt der Mensch ja nicht. Der denkt sich ja, boah, scheiße. Unterbewusst, ne? Das tut weh. Das tut weh fürs Ego. Dann brauchst du neue Aufgaben. Aber,
ja. Das aber an sich brauchst du es ja auch, um genau zu wachsen. Das Erste auch zu erreichen, nämlich unternehmerische Freiheit.
100%.
Kannst du nur erreichen, wenn du
richtig.
dich entkoppeln kannst.
Ja,
Die letzte Kategorie nennt sich Props.
Ja.
Und das ist das, was wir dann auch in den Shownotes verlinken. Hier geht es darum, einmal ein...
Stefan Merath, der Weg zum Unternehmen. Also das beste Buch ist Stefan Merath, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Es ist einfach ein Gamechanger. Da steht all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ganz, ganz ausführlich drin. Und das Schönste ist, es ist in einer Geschichte, kennst du das Buch?
Ich kenne das Buch, ich habe selber gelesen und es ist so witzig, weil in dem letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, hat derjenige
genau
das gleiche Buch genannt.
Dürfen wir sagen, wer es war?
Sascha Mössinger von Franchise-Nehmer von MC Shape.
Ah, krass. Der ist Franchise-Nehmer, ne?
Der ist Franchise-Nehmer,
ja. Ja, okay, doch, dann weiß ich, wer das ist. Weil ich wollte sagen, der Franchise-Geber von MC Shape ist jemand anderes. Das ist
genau.
Ja, ne?
Yasin.
Ja, genau.
Kommt auch noch. Natürlich.
Ja. Ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall, es ist einfach ein Game-Changer, dieses Buch. Das ist, genau, was ich sagen wollte, es ist halt in der Geschichte geschrieben, ne? Das heißt, es ist wie ein Roman. Mhm. Ja, also es ist sehr einfach und schnell zu lesen, weil man halt sich so in diese Geschichte vertieft, dass man irgendwann wirklich glaubt, dieses Unternehmen gibt es in echt.
Ja,
und ich habe selber wirklich nach diesem Unternehmen gegoogelt, weil ich dachte, ey, das hört sich doch so echt an und so real. Aber ich habe später in einem Interview mal gelesen, dass der Stefan Merath gesagt hat, dass die Geschichte viele wahre Aspekte hat, aber aus seiner Beratertätigkeit kommt.
Genau,
also eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Kunden ist es wohl. Und ein bisschen auch so autobiografisch aus seinen eigenen Erfahrungen. Es ist auf jeden Fall, kurz zusammengefasst, es ist eine Geschichte über einen Selbstständigen, der praktisch einen Burnout kriegt und dann seine kleine Agentur dann kurz vor dem Bankrott steht und dann er sich Hilfe holt. Und das ist halt der Unternehmercoach, der praktisch ihm dann beibringt, wie man nicht mehr selbstständig ist, sondern Unternehmer wird und Aufgaben delegiert. Das ist die Kurzfassung. Und während man diesen Roman liest praktisch, lernt man extrem viel über das Thema Unternehmertum. Und es ist unglaublich. Es ist wirklich mit Abstand das wichtigste Businessbuch, was ich je gelesen habe.
Okay. Kannst du einen Song nennen, der dich motiviert?
Hans Zimmer, Time. Für viele Leute, die jetzt Hans Zimmer nicht kennen, Hans Zimmer ist ein Deutscher, deutscher Komponist, der aber in Hollywood sehr aktiv ist. Ich weiß
Oscar-Gewinner, glaube ich.
Ja, auch ne? Oscar-Gewinner. Ja. Der macht so Filmmusik, also so diese epischen Songs, die man, was heißt Songs, aber das Songs ist schon eine Beleidigung für seine Werke. Also Werke kann man eher sagen, die werden auch in großen Opernhäusern gespielt. Und der macht halt dann so Filmmusik, also wirklich so epische Songs. Und da gibt's einen, der heißt halt Time, also Time so wie Zeit auf Englisch. Ich meine, hat er nicht sogar für den sogar einen Oscar bekommen oder für irgendeinen anderen?
Weiß nicht, ich wüsste nicht mal, aus welchem Film der ist.
Inception
mit
DiCaprio.
Ja.
Und Kool Savage hat das Sample aus diesem Song.
Oh, jetzt kommt hier.
Ja, hat diesen Song gesampelt, also samplen für die Nicht-Hip-Hopper ist halt eine Melodie aus einem Werk rausschneiden und das praktisch dann wiederverwenden als recyceln praktisch. Und der hat das Ganze gesampelt, oder sein Produzent hat das gesampelt und hat den Song Aura gemacht. Das heißt, der Song Aura von seinem gleichnamigen Album Aura hat dieses Sample aus dem und die beiden Songs dann halt Hans Zimmer als Original und Aura ist der Track, den Kool Savas gemacht hat. Ich glaube, du kennst den Song, ne?
Ja, klar.
Das ist auch ein unglaublicher
Song.
Epischer Song. Pack bitte beide in die Playlist.
Mach ich definitiv. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in das Franchise-System Elie die Fee erhalten. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt als fauler Franchise-Unternehmer und ihr Lust verspürt, Franchise-Partner bei Elie die Fee zu werden, dann bewerbt euch doch einfach über die Internetseite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es ist noch ein junges Franchise-System, das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass es noch viele interessante Gebiete zu erschließen gilt. Und wenn ihr das tut, dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen, denn wir begleiten die Franchise-Nehmer typischerweise durch den Finanzierungsprozess. Das ist ja auch im Real Talk schon angeklungen. Ich halte das Intro für heute kurz. Ich bin draußen, wie gute Genesungswünsche an das Team von Stefan Schimming. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei oder hören uns dann bei bester Gesundheit nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut und gesund durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.